Ich begrüße Sie sehr herzlich zum zweiten Tag unserer Konferenz zur europäischen Energiepolitik. Mein Name ist Christine Pütz, ich bin hier Referentin für die Europäische Union. 100% erneuerbare Energien sind für Europa möglich, dafür brauchen wir aber die richtigen politischen Rahmenbedingungen. Wir brauchen Investitionsanreize, Förderprogramme und das nicht nur auf nationaler Ebene, sondern wir brauchen eine konzertierte europäische Energiepolitik. Das waren einige Aspekte, die wir gestern diskutiert haben. Am Abend haben wir auch kontrovers darüber diskutiert, ob dafür Energieeffizienz und Technologien ausreichend sind oder ob wir auch nachhaltig unseren Lebensstil ändern müssen. Die Wachstumsfrage und Verzicht, also das Prinzip Verzicht, haben wir dabei auch kontrovers diskutiert. Heute werden wir das Thema erweitern und uns der europäischen Energieaußenpolitik widmen. Wie weit soll die Energiesolidarität, die nun auch im Lissabon-Vertrag verankert ist, wie weit kann sie gehen? Was bedeutet Energiesicherheit? Welche Vorteile können wir in energiepolitischer Verflechtung in Europa sehen und welche Potenziale haben hierbei die erneuerbaren Energien? Das wollen wir heute diskutieren. Bevor wir mit dem ersten Podium anfangen, noch zwei Hinweise. In der Pause um 11 Uhr wird eine Preisverleihung in unseren Räumen stattfinden. Die Disatec-Stiftung wird von der Initiative Deutschland Land der Ideen als ausgewählter Ort 2010 ausgezeichnet. Diese Verleihung findet hier in der Belletage hinten an den Fahrstühlen statt. Sie sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Dann werden die Arbeitsgruppen, die nach der Pause stattfinden, nicht alle gedolmetscht. Mein Kollege Walter Kaufmann wird Ihnen das genauer ansagen. Ich übergebe jetzt das Wort an meinen Kollegen und wünsche uns eine gute Diskussion.
Meine Damen und Herren, auch von mir ein herzliches guten Morgen. Ich freue mich, dass viele schon eingetroffen sind. Ich denke, weitere werden kommen im Verlauf der nächsten halben Stunde. Unser Thema Energieaußenpolitik oder gar europäische Energieaußenpolitik. Einige Stichworte zu diesem Thema sind gestern schon gefallen. Ich erinnere an das vom energiepolitischen Elefanten Russland, auf den man gerade in Deutschland Bezug nehmen sollte, wenn man über Energiepolitik im 21. Jahrhundert spricht. Rebecca Harms sprach von einer europäischen Energieaußenpolitik ausgerichtet an dem Motto alle Pipelines zu uns, also eurozentristisch, im Kern egoistisch und damit den internationalen Kampf um fossile Ressourcen weiter anheizend. Oder wir sprachen natürlich gestern über Desertec, das große Projekt, das Afrika und Europa in einen engen energiepolitischen Verbund führen soll. Schaut man sich an, was in den letzten Jahren unter dem Stichwort europäische Energieaußenpolitik diskutiert worden ist, dann ist es doch nicht nur auf den ersten Blick ein ganz traditioneller Diskurs um Energiesicherheit im Sinne von Energieversorgungssicherheit, also die Versorgung Europas, der Europäischen Union mit fossilen Brennstoffen. Im Grunde wirklich aktuell geworden ist die Europäisierung von Energiepolitik erst durch den sogenannten Gaskrieg oder die Gaskrise 2006, die eigentlich eine Transportkrise war, hervorgerufen durch den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland um Gasschulden, Durchleitungsgebühren etc. Geht es also bei europäischer Energieaußenpolitik vor allen Dingen um das Mithalten im geopolitischen Wettbewerb um fossile Ressourcen und um deren Transport? Das ist ein geostrategischer Wettbewerb in Deutschland, zudem pikant gewürzt durch die aktive Beteiligung von, lassen Sie sich mich böse sagen, zwei fossilen der rot-grünen Regierungsjahre, den wichtigsten Akteuren. Gerhard Schröder als Berater und Lobbyist des Nord Stream-Projektes, also das durch die Ostsee führenden Pipeline, die russisches Erdgas nach Deutschland bringen soll und bei den mitteleuropäischen Nachbarn für so viel Irritation gesorgt hat. Und Joschka Fischer, ehemaliger grüner Außenminister, als Berater und Lobbyist für das Konkurrenzprojekt Nabucco, das Pipeline-Projekt, das die südkaukasischen Gaspipelines aus dem Kaspischen Becken verbinden soll durch die Türkei und die Donaustaaten mit Westeuropa. Es drängt sich also die Frage auf, wenn wir hier über Energieaußenpolitik diskutieren, haben wir dann irgendetwas zu tun mit denen, die über Energiewende diskutieren? Oder diskutieren diejenigen, die über europäische Energieaußenpolitik diskutieren, geradezu auf einem anderen Planeten, als diejenigen, die über die große europäische Energiewende und die Energiepolitik der Zukunft sich Gedanken machen? Stehen sich also klassische Energieaußenpolitik und europäische Energiewende unversehentlich gegenüber? Hier der geopolitische Wettbewerb um fossile Ressourcen, dort die auf Energieautonomie oder gar Autarkie durch erneuerbare Energien angelegte grüne Politik der Energiewende? Oder gibt es nicht doch vielmehr zahlreiche Schnittflächen oder gegenseitige Abhängigkeiten beider Strategien? Das ist das, was wir hier heute diskutieren wollen. Und ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, sehr interessante Gäste mit ganz unterschiedlichen Perspektiven zu diesen Fragen für dieses Podium zu gewinnen, die ich Ihnen nun gerne vorstellen möchte. Von mir aus ganz rechts, Herr Jean-Arnaud Vinoir, schon seit 1987 Mitglied der Europäischen Kommission, wo er seit 1992 im Direktorat für Energie und im Generaldirektorat für Energie und Transport arbeitet und seit April 2006 die Abteilung für Energiepolitik und Versorgungssicherheit leitet und dort mit allen strategischen Fragen, die wir hier diskutieren, zu tun haben, also die Energiestrategie der Europäischen Union, die Sicherheit der Gasversorgung und europäische Energienetzwerke. Neben mir Frauke Thies. Sie ist seit 2005 als EU-Energiepolitikberaterin bei Greenpeace in Brüssel tätig und setzt sich vor allen Dingen für die Förderung erneuerbarer Energien ein und dem Übergang zu einem erneuerbaren Energiesystem in Europa. Zu meiner Linken, Herr Burkhard Wölki. Er ist Direktor für Marketing und Unternehmenskommunikation sowie Pressesprecher von Gazprom Deutschland, einer hundertprozentigen Tochter der russischen Gazprom. Und ich bin sehr froh, Herr Wölki, dass Sie es geschafft haben, kurzfristig einzuspringen für einen Vertreter der russischen Unternehmensführung aus Moskau, der leider relativ kurzfristig absagen musste. Und last but not least, ganz außen, Manuel Sarrazin, seit 2008 Bundestagsabgeordneter von Bündnis 90 Die Grünen, Sprecher für Europapolitik der Bundestagsfraktion und Mitglied im Europaausschuss. An Sie alle ein herzliches Willkommen. Monsieur Vinoir, dürfen wir mit Ihnen beginnen? Wenn wir über europäische Energieaußenpolitik sprechen, sprechen wir da nicht über ein Phantom, das es noch gar nicht gibt? Gibt es die überhaupt oder gibt es nicht vielmehr ganz unterschiedliche nationale Strategien von EU-Mitgliedstaaten, die sich vielfach widersprechen und von ganz unterschiedlichen Prioritäten ausgehen? Womit haben wir es eigentlich zu tun?
Thank you very much. First of all, I will speak English, and I'm sorry for that. So, guten Morgen. But I will be more easy and more comprehensive for you if I speak English. So, thank you for the invitation from the Foundation. It's a very interesting debate that we will have this morning. And starting with your question, of course, There may only be a common foreign energy policy of the European Union if there is a common energy policy. That's obvious, I think. And that is what we are trying, of course, to develop since, let's say, 5 years. I believe that all started with the Hampton Court, European Council, chaired at the time by Tony Blair, and where there was the idea to go towards a common energy policy. And it was funny to see that it was coming from United Kingdom, who has always been reluctant to transferring competence to the European Union, that they had identified clearly a need to align the interest of the 27 member states to define a common energy policy. All this led to a green paper in March 2006 and then the first strategic energy review in January 2007, which was very quickly endorsed by the European Council, added at the time by Mrs. Merkel. And that is where the two building blocks of the common energy policy have been agreed in principles. That was, first of all, the completion of the internal market for gas and electricity, which led to the so-called third internal market package adopted last year, and the energy and climate package with the famous 2020 targets by 2020, which was also agreed in December 2008 and finally adopted last year. So that's the two building blocks we have at the moment to pave the way for a common energy policy. It's interesting to see that the European Council in March 2007 did not speak about a common energy policy. It was speaking about an action plan for the European Union energy policy, but there was not the word common, so we are not yet there. And of course, we have at the moment, with the decisions which have been made on the third package and on the energy and climate package, we have at least a common direction and a common indication for all the member states of the path to follow. But clearly, if you see then individual member states and their interests, you may immediately see that their interests are quite different. And it was already a great achievement to have an agreement on the 20% renewable target, for instance, on the reduction of CO2, greenhouse gas. And I think energy efficiency is not controversial, so everybody agrees that energy efficiency is the first fuel. But take France. France has most of its electricity based on nuclear power, and they have also gas and more gas, indeed. But that means that they have not the same interest to develop renewables, for instance, than the others. Let's take Poland. They have a lot of coal, domestic coal, so very good for security of supply, but a lot of greenhouse gas with that. So they have also gas. Italy has rely a lot on gas. So for them, gas is a vital issue. Hence, you find Italian companies in most of the pipelines which are discussed today. Germany has an energy mix which is also largely based on coal for electricity, for instance. 50%, I think, of electricity in Germany is based on coal still. So, and nuclear is uncertain. So there you see a wide variety of situation of the member states, so that to find a common denominator is not easy. And if you come to oil there, of course, there the common denominator is clear. Everybody is dependent on oil today. So 35% of our energy mix in the EU is oil. So getting rid of oil is not something which will occur tomorrow and overnight. So, and there, of course, we are all facing an import dependency of both 90%. And what can we do about that? I think
we do not do a lot at the EU level. I may tell you that at the EU level, we have very limited competence in the field of oil. We have an hydrocarbon directive dating back 96, which is looking at licensing for exploration. And as we have less and less oil in Europe, well, we are depending more and more on imports. We have oil emergency stocks. We had a refreshed directive on this last year, but this is all done with the International Energy Agency in Paris. Well, taxation, yes, we are taxing oil, and we are taxing oil a lot, and this has been very helpful in 2 years ago when the oil barrel was at $147, because the taxation system in Europe has amortized the impact of the oil increase. And we have some dialogue with OPEC, with the Gulf Cooperation Council, with Saudi Arabia, and now there will be at the end of this month another meeting in the International Energy Forum in Cancun, where consumers and producers are discussing. So the discussion in the field of oil is about a dialogue between producers and consumers, because if we have security of supply concerns, they have security of demand concerns. So how do you balance that? This is a key issue. But all this is rather soft. Member states are letting the EU leading this type of dialogue, but it's quite soft, and we may not say that it is really something which is preventing all the member states to have their own policies towards suppliers and so on. If you take other issues like nuclear, of course, nuclear, I will not speak about nuclear, but there is, of course, the International Agency for Atomic Energy in Vienna, and we cooperate a lot with it. And nuclear in Europe, there is no wide, common view on this. You know that we have probably a majority of member states having nuclear power today, but a number of have decided not to have nuclear. So there is no common view on nuclear inside the EU. On renewables, no, we have 20% targets, which has been heavily discussed, but the target is 20% for the EU, but you know that the target is quite different from one member state to another. Just take UK, it's 15%, Netherlands is 13%, and Sweden is above 40%, or Latvia is above 40%, and Germany has also 20% target, if I'm right. And so there, again, the importance of renewables in the energy mix of the various member states is quite different. And there, at the international level, Germany took the initiative to create IRENA, and which is an international agency for the development of renewables, which is becoming more and more worldwide. Energy efficiency, everybody agrees with that. We have a 20% target objective. It is not a binding target. It is an objective by 2020. And there we have taken an international initiative, which was led by the European Union, and which is now really taking place. We have, I think, all the G20 members part of this international partnership for energy efficiency cooperation, and the secretariat will be ensured by the IEA in Paris. On greenhouse gas policy, we may say that we have a common approach at the EU level with the emission trading scheme and the carbon market. And we have a 20% target. You know that we had in mind to have 20% if there was an international agreement, which is not in sight at the moment after Copenhagen. So you see that we have a number of decisions inside the EU which are reflected outside, but it is still very limited. The best hope we may have is the external dimension of the internal market. So the more we will integrate our national markets into one single European market, the more, of course, we will be able to reflect that in our relationship with the third countries. Just take the example of aviation. In the aviation sector, all the member states were making bilateral deals with third countries. Until the Court of Justice said this is not acceptable anymore, because if you have an EU internal market, It's clear that each member state may not anymore deal or trade the access to the EU internal market alone. It has to be done in an EU framework. So that is a very important development to expect. And that is where, for instance, our commissioner, who is Commissioner Oettinger, has clearly said in the hearing in the European Parliament that his task will be mainly to Europeanize the energy policy with all the consequences on the external side. So we are working towards this aim, and of course we may come back with some examples, but I will stop here, saying it's a work in progress. Since 5 years, I think huge developments have been achieved. We have now an energy chapter in the Lisbon Treaty, which is good because it is putting all the aspects together: renewables, energy efficiency, interconnections, security of supply, and internal market. All these elements are in a single article, but there is a paragraph 2 in Article 194, which is also interesting. It is a sovereignty on national resources and the right for each member state to decide its energy mix and its, the structure of its energy. So there is there a limitation, which is in the Lisbon Treaty. So there are indeed a number of good things, but there are other things which are keeping a lot of competence for the member states in their hands, and that is something to see what will be the dynamic which will be created by the Lisbon Treaty. And I have examples now I'm discussing with the member states on the solidarity aspect, for instance, with the security of gas supply draft regulation, which is where the European Parliament is to vote tomorrow morning. And it is an interesting example to see what are the limits of the policy we may have today in terms of solidarity, in terms of really having a common denominator, and how we can reflect that with the outside world. Thank you.
Thank you very much. Manuel Sarrazin, wie wir gerade gehört haben von Herrn Winvar, ist es ein sehr schwieriger, widersprüchlicher Prozess zu einer Art gemeinsamer europäischer Energiepolitik und dann gar Energieaußenpolitik. Angenommen, wir schreiten voran auf diesem Weg. Worum sollte sich denn eine europäische Energieaußenpolitik vorrangig kümmern?
Ja, vielen Dank. Vielleicht einen Satz sozusagen ansetzen daran, die unterschiedlichen Interessen der Mitgliedstaaten sind ja sozusagen auch immer die Beispiele, die herangezogen werden. Eins ist eben Nord Stream, die ungarischen Verträge mit Russland waren auch ein Beispiel. Es gibt da viele Beispiele und ich glaube, wir müssen sozusagen unterscheiden. Es gibt zwei Levels von Europäisierung in diesem Bereich. Das eine Level ist sozusagen das gerade auch dargestellte, klassische europäische Kompetenzen, Aktivitäten der Kommission, Unterstützung im Rahmen von Harmonisierung. Das andere ist, dass man natürlich auch sozusagen über eine europäischere intergouvernementale Energiepolitik sozusagen nachdenken kann. Das heißt ganz einfach, dass wir in unseren nationalen Debatten nicht mehr nur dieses All Pipes to Us sozusagen dann nochmal spezifiziert auf den einzelnen Mitgliedstaat sehen, sondern dass man auch da sozusagen europäisch denkt. Ich denke, da muss man sozusagen zwischen zwei grundlegenden Bereichen unterscheiden. Das eine ist bei uns zu Hause in Anführungszeichen, das heißt innerhalb der Europäischen Union. Natürlich wird total entscheidend sein, wenn man sich fragt, wie die Energiepolitik zukünftig aussehen wird, wie auch die Abhängigkeit von Importen sein wird, wie wir die drei Themen Energieeffizienz, Erneuerbare sozusagen lösen. Da kann man nur, wenn man tatsächlich ambitioniert voranschreitet, wirklich etwas schaffen und auch nicht in neue Abhängigkeiten geraten. Wir haben dort gerade in Deutschland zurzeit einen technologischen Vorsprung noch, der aber nicht mehr lange halten wird. Und gerade bei der Einführung von neuen Technologien ist es notwendig, dass eben Staat auch unterstützt, damit man die kritische Masse normalerweise überschreitet, damit man dann auch wettbewerbsfähig produzieren kann. Das Zweite, was aus meiner Sicht wichtig ist, dass man, wenn man diese Ziele beschreitet, durchaus auch Interdependenzen hat, die sozusagen mit einer Energieaußenpolitik nicht nur negativ korrelieren. Also das heißt, wir sagen ja immer, wir wollen weg vom Öl, damit wir nicht so abhängig sind. Wir wollen sozusagen weg vom Gas, damit wir nicht mehr so abhängig sind von Gazprom. Wir wollen eine dezentrale Energieversorgung, die sehr marktorientiert ist, mit einem relativ guten Zugang sozusagen zu den Netzen, zu den Grids, um dann wirklich einen Markt zu organisieren, der nicht abhängig ist von einzelnen großen subventionierten und normalerweise dann auch klimaschädlichen und nicht besonders flexibel einsetzbaren Großkraftwerken. Andererseits kann man natürlich auch Themenbereiche finden, wo es viele Möglichkeiten zur Zusammenarbeit gibt, dann wieder genau mit diesem, auch mit Gazprom in Anführungszeichen. Ich glaube, ein magisches Wort in der Energieaußenpolitik ist zukünftig und auch schon jetzt das Thema Energieeffizienz. Ich glaube, dass in allen Ländern, mit denen wir zusammenarbeiten, das Thema Energieeffizienz sozusagen ein High-Topic mit sein muss auf der Liste. Nehmen wir das Beispiel Russland. Russland hat nicht nur ein Interesse daran, Gas zu verkaufen. Russland, beziehungsweise weil Russland vor allem das Interesse hat, Gas zu verkaufen, hat Russland ein enormes Interesse daran, an der Energieeffizienz im eigenen Land zu arbeiten. Damit, wenn der Peak irgendwann erreicht ist, man weiterhin sozusagen Gas vor allem in den gut finanzierten Export packen kann und nicht so sehr in den hochsubventionierten Verbrauch im eigenen Land. Ein zweites Gewinnerthema ist aus meiner Sicht auch das Thema Erneuerbare, wobei man da sozusagen sich spezifisch angucken muss, wo die Potenziale einzelner Länder sind. Also wir haben sicherlich in China eine Situation und auch in anderen Teilen der Welt, wo sozusagen die Netze noch nicht so gut ausgebaut sind, dass Erneuerbare für sozusagen mit der klassischen Stärke dezentral und autarke Lösungen auch den Erschließungscharakter sozusagen ganz anders haben können. Das heißt, wenn man über Zentralchina nachdenkt und wenn die chinesische Regierung sagt, wir wollen den Entwicklungsschub, der an der Küste stattgefunden hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten, jetzt auch ins Kernland holen, dann muss man sagen, sozusagen das alte Schlagwort Elektrisierung, wird nicht mit großen Leitungen stattfinden können, sondern mit dezentralen Lösungen, die über Erneuerbare organisiert sind. Wir haben jetzt bei den Konjunkturprogrammen gesehen, dass China, ich glaube, 80-90% des Volumens seines Konjunkturprogramms in den Bereich erneuerbare Energie gepackt hat. Da hätten wir uns gewünscht, die Bundesregierung hätte von der KP was gelernt, in dem Fall allerdings neu. Ja. Das dritte Thema, was aus meiner Sicht interessant ist und was dann auch natürlich für beide Bereiche gilt, ist das Thema Netze. Wiederum, einerseits, wenn wir wirklich einen europäischen Energiemarkt erzeugen wollen, wo wir auch sozusagen die Stärken und Schwächen von verschiedenen Energieformen ausgleichen wollen, dann müssen wir auch über eine bessere Verbindung von Netzen miteinander reden. Wir haben ja das klassische Beispiel Polen mit den 95%, glaube ich, Kohlegrundlage, vor allem Verstromung. Wir haben kaum Kapazitäten sozusagen zum Stromwechsel zwischen Deutschland und Polen bisher. Ja, das heißt, wir haben bei der Gaskrise damals gemerkt, sozusagen das Umdrehen der Gasflüsse in den Leitungen ist eine Riesenaufgabe. Die Frage, wo werden wie europäisch Speicher vorgehalten, sodass man miteinander auch solidarisch sein kann, ist eine Riesenaufgabe. Wir haben im Konjunkturpaket der Europäischen Union einzelne kleine Projekte, sozusagen erste Projekte drin, wo diese internationalen Netzverbindungen thematisiert werden. Ob das jetzt im Konjunkturpaket sozusagen der richtige Ort war, aber dass an sich Europa sich mehr engagieren muss beim Thema Netze, ist total wichtig. Und dann gibt es natürlich so eine Frage in der Energieaußenpolitik, die für Grüne ein bisschen knifflig ist. Ich weiß gar nicht, wie die Position von Greenpeace dazu ist. Ich glaube auch positiv. Sowas wie Desertec. Wenn wir also eigentlich so also sozusagen die Idee haben einer dezentralen Energieversorgung, die klassisch mit nah an den Verbrauchern organisierte Stromversorgung, die dann gleichzeitig auch mit einer Wärmeversorgung sein kann, dann mit der Vision Elektromobilität, mit der Vision neue Speichermedien, mit der Vision sozusagen andere technische Möglichkeiten im Bereich Erdwärme, im Bereich Biogas zweiter Generation, im Bereich Solar. Wenn man das alles sich vor Augen führt und dann hat man ein Projekt wie Desertec, ist natürlich die Frage, ist das nicht sozusagen wieder ein Großkraftwerk, nur woanders? Und da muss man dann aber sich realistisch angucken, auch als Grüne, wir müssen letztlich auch solche Big Player an Bord bekommen, sich für Erneuerbare zu engagieren, sonst werden wir den Durchbruch nicht schaffen. Und Desertec ist wahrscheinlich, ich komme zum Schluss, Desertec ist wahrscheinlich ein wunderbares Beispiel dafür, wenn so große Firmen so viel Geld zumindest ankündigen, in die Hand zu nehmen und anfangen, in die Hand zu nehmen, dann zeigt das, dass wir zumindest aus unserer Sicht nicht mehr weit weg sind, wenn ich schon über sozusagen den Point of No Return, den, wo man sozusagen insofern zum Mainstream wird, als dass die Investitionsentscheidungen der Zukunft da drauf liegen. Um das zu maintainen, muss man natürlich auch weiter dafür sorgen, dass in neue Sachen investiert wird. Eine Verlängerung von Nuklearlaufzeiten ist dann sicherlich kontraproduktiv.
Dankeschön. Herr Wölki, auch wenn Manuel Sarrazin nun schon ein paar freundliche Worte in Richtung Gazprom gesagt hat, gestern wurden hier Szenarien diskutiert, sehr ambitionierte Szenarien mit viel Engagement. Europa 100% renewable, kein Problem, wurde im Grunde gesagt, kein Problem bis 2050, das ist machbar. Und zum Beispiel Herr Hay, der Generalsekretär des Sachverständigenrates für Umweltfragen der Bundesregierung, hat beziffert, wie das Potenzial erneuerbarer Energien für Europa um ein Vielfaches sozusagen den Bedarf tatsächlich überschreitet, wenn es denn genutzt werden kann. Ich habe mir vorgestellt, Vertreter von Gazprom oder Vertreter der russischen Energiewirtschaft überhaupt im Publikum, müsste so etwas für Sie nicht ein Anathema sein, geradezu ein Teufelszeug im Blick auf die Exportabhängigkeit der russischen Wirtschaft, also auf die Abhängigkeit vom Rohstoffexport? Oder sehen Sie das gelassener?
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite nochmal für die freundliche Einladung, die wir erhalten haben. Und wir begrüßen es immer sehr, gemeinsam mit Energieexperten was zu diskutieren. Und um die Frage vorwegzunehmen, wir sehen das relativ gelassen, weil Herr Sarrazin hat es schon angesprochen, auch Russland hat natürlich, und das muss man klar bekennen, ein großes Energieeffizienzproblem. Deswegen glaube ich, sind die Situationen nicht so weit auseinander, wie es immer vermutet wird. Aber vielleicht gestatten Sie mir ganz kurz, vielleicht ein paar Punkte zu uns zu sagen. Zum einen, Sie haben gesagt, in der Tat, ich komme von Gazprom Germania, so heißt das 100% die Unternehmen von Gazprom hier in Berlin. Wir sind seit über 20 Jahren hier in der Stadt. Insofern ist der Ruf, Achtung, die Russen kommen, nicht mehr zutreffend, weil wir sind schon lange da und keiner hat es bemerkt. Und ich glaube, es ist auch nicht negativ bemerkt worden. Ich habe, um Ihr Beispiel zu nennen, meinen langen Rüssel und meine großen Ohren abgelegt und bin auch nicht als Elefant erschienen. Aber dennoch möchte ich vielleicht ein paar Punkte sagen zu Gazprom, zur Energiesituation zwischen Russland und der EU und zu ihrer allgemeinen Diskussion, die wir sehr interessant finden und auch gerne aufnehmen. Wir haben seit 40 Jahren eine Energiepartnerschaft, insbesondere mit Deutschland, trotz, und das möchte ich nochmal betonen, trotz des Kalten Krieges, der stattgefunden hat, trotz der Afghanistan-Krise, als damals die Europäische Gemeinschaft ja auch gemeinsam gegen Russland vorgegangen ist, und trotz des NATO-Doppelbeschlusses, hat immer 40 Jahre sichere Energieversorgung gegeben, das müssen wir auch zugeben, bis auf leider das letzte Jahr, was auch für Gazprom sehr negativ war, da machen wir uns keine Illusionen. Wir haben finanziell harte Einbußen hinnehmen müssen durch die Ukraine-Krise und wir haben natürlich auch, und das ist sicherlich unbestreitbar, ein Imageproblem gehabt. Wir bemühen uns sehr, in Westeuropa und insbesondere in Deutschland Fuß zu fassen. Wir haben hier in Berlin, da ist übrigens unser Headquarter und das gilt nicht nur für Deutschland, sondern wir haben unser Headquarter hier in Berlin, was gesamt Westeuropa einbezieht. Und wir sind auch schon ein bisschen weiter als die EU, denn auch für den zu Gazprom Germania gehört auch unsere Geschäftsaktivität in der Türkei. Wir haben gerade letzte Woche ein Joint Venture mit einem türkischen Energieunternehmen abgeschlossen und wir steuern dieses alles hier aus Deutschland und wir zahlen übrigens auch die gesamten Einnahmen, die in Westeuropa machen, als Steuergelder hier in der Hauptstadt Deutschlands. Und wie gesagt, wir haben fast 200 Mitarbeiter hier um die Ecke zu sitzen. Insofern sehen Sie, dass wir sehr interessiert daran sind, in Deutschland, in Westeuropa Fuß zu fassen. Und das, was Herr Sarrazin auch schon gesagt hat, ist, glaube ich, ganz zutreffend. Wir haben eine gegenseitige Abhängigkeit. Insofern, glaube ich, ist die Diskussion oder die Pointierung auf die Diskussion immer EU gegen Russland, glaube ich, aus der Sicht der EU einfach falsch. Es gibt eine gegenseitige Abhängigkeit. Gazprom liefert 90% aller Energieexporte nach Westeuropa. Sie wissen, 40% des verbrauchten Gases, was in Deutschland verbraucht wird, kommt von Gazprom. Und wir investieren auch erhebliche Summen in Deutschland in Infrastruktur. Wir bauen als Gazprom Germania in den letzten Jahren erhebliche oder haben erhebliche Summen eingesetzt, um die Infrastruktur in Deutschland und in Europa zu verbessern. Wir bauen eigene Speicher hier in der Bundesrepublik Deutschland. Da kann also nicht mehr die Rede davon sein, dass man Gas als Waffe einsetzt, wie man oftmals in deutschen Medien oder europäischen Medien liest. Daran hat Gazprom definitiv kein Interesse. Wir investieren in Pipeline-Anbindungssysteme als Gazprom Germania, nämlich die Anbindung von der Nord Stream zu den Verbrauchern in Deutschland und die Interkonnektoren, die in die anderen westeuropäischen Länder gehen, die müssen finanziert werden. Das machen wir aus Deutschland. Und insofern, glaube ich, stellt sich die ganze Frage ein wenig anders. Wir haben immer den Eindruck, als Gazprom, wenn ich das so sagen darf, und ich bin auch Deutscher und ich habe eine Menge dazugelernt, ich bin jetzt 3 Jahre dabei, dass die Sicht von Westeuropa relativ antirussisch ist. Dabei muss man sich vergegenwärtigen, dass Russland einfach nur mal Teil von Europa ist. Und wenn man die Energiepolitik so versteht, dass auch Russland mit einbezogen werden muss, und der Kollege von der EU hat es vorhin schon betont, es gibt eine gegenseitige Abhängigkeit. Die Lieferungen sind nur so lange sicher, wie die Lieferanten sie liefern, aber auch wie sie bezahlt werden von den Verbrauchern in Westeuropa. Und wie ich Ihnen schon sagte, 40 Jahre sichere Energieversorgung aus Russland lässt keinen Zweifel daran auskommen, dass wir auch nachhaltig daran interessiert sind, dieses fortzuführen. Insofern, glaube ich, sind wir manchmal so ein bisschen, und wenn wir ehrlich sind, und ich bin auch Westdeutscher, um das so vorsichtig zu sagen, sind wir natürlich alle geprägt, wie ich immer schon sage, von James-Bond-Filmen. Wir sind die James-Bond-Generation, da waren die Russen immer nur dann nett, wenn James Bond die nette Russin, die hübsch aussah, rumgekriegt hat. Aber das war es, alles andere war böse. Ich glaube, so einfach ist die Weltgeschichte heute nicht mehr. Das muss man nüchtern zur Kenntnis nehmen. Und wie gesagt, wir sind sehr daran interessiert, unsere Verbindungen nach Westeuropa aufrechtzuerhalten, sie zu verstärken. Und insbesondere, glaube ich, ist es für die Bundesrepublik Deutschland, um das vielleicht vorwegzuschicken, und für die Energiewirtschaft in Deutschland eine große Aufgabe und eine gemeinsame Aufgabe, gemeinsam mit russischen Energieversorgern dafür zu sorgen, dass insbesondere die Energieeffizienz, Sie haben es angesprochen, in Russland erheblich gesteigert wird. Weil natürlich hat Russland, und das muss man auch nüchtern erkennen, die Energiereserven, wenn es dann um fossile Energiereserven für die Zukunft geht, die lagern zu großen Teilen in Russland. Und der Kampf um die fossilen Energien, bis wir erneuerbare Energien haben, wird sicherlich noch ein bisschen dauern. Der Markt weltweit nimmt zu um den Kampf der fossilen Brennstoffe. Ich sage nur Indien und China, jeder von Ihnen weiß das. Aber dennoch glauben wir auch zuzüglich hinsichtlich der Klimaschutzaspekte, die wir allgemein diskutieren, dass Erdgas der fossile Brennstoff ist, der am wenigsten CO2 emittiert und der am ehesten dafür geeignet ist, eine Brückentechnologie zu bilden. Daran wollen wir mitarbeiten und wir hoffen auf eine weitere langjährige gute Zusammenarbeit. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Wölki. Ich glaube, wir zumindest in diesem Haus versuchen doch des Öfteren dem James-Bond-Bild über Russland noch einige weitere hinzuzufügen. Ich freue mich, dass Sie das auch tun. Ich bin sehr damit einverstanden, persönlich mit der Interdependenz und der energiepolitischen Zusammenarbeit mit Russland. Aber wie kann die denn aussehen in Bezug auf Energiewende? Stellen wir uns mal vor, die EU erreicht irgendwann ab nach 2030 das Ziel 80%, 90% Renewables. Was hat sie denn dann noch zu tun irgendwann mit ihren Nachbarn? Frau Thies.
Dankeschön und erstmal auch von mir herzlichen Dank für die Einladung. Wenn wir generell von europäischer Außenpolitik sprechen wollen und wie Europa mit seinen Partnern und Nachbarländern kooperieren soll, dann, so hat Herr Vinoir schon am Anfang identifiziert, bräuchten wir erstmal eine gemeinsame europäische Richtung, wo wir eigentlich hingehen wollen und eine gemeinsame Energiepolitik. Und wenn wir da im Moment auf die Außenpolitik gucken, dann sehen wir Herrn Sarkozy durch die Welt reisen und versuchen, Atomtechnologie zu verkaufen. Dann sehen wir Unternehmen in den Niederlanden, die darauf setzen, Kohleimporte immer weiter zu importieren oder weiter auf Kohleimporte zu setzen, um Strom an die Nachbarländer zu liefern. Oder wir sehen Deutschland und Russland, die zusammen eine Ostsee-Pipeline für Gas bauen, die um die baltischen EU-Mitgliedsländer und Polen herumgeht durch die Ostsee, anstatt sie einfach über Land zu legen durch die EU, was wesentlich preisgünstiger wäre und auch ökologisch wesentlich sinnvoller vermutlich. Gazprom und die deutschen Unternehmen, die daran beteiligt sind, haben sich die Mühe nicht gemacht, diese Option zu analysieren. Deshalb kann ich das nicht definitiv sagen. Aber wenn wir das angucken im Moment, dann sehen wir im Moment noch gar keine ganz klare Richtung, wo es eigentlich hingeht. Wenn wir das Ganze strategisch, diese ganzen verschiedenen Technologieoptionen betrachten aus Sicht der Versorgungssicherheit, dann ergibt sich ein ziemlich klarer, aber sehr interessanter Schluss, der zum Teil auch den Linien, die wir im Moment aus der europäischen Energiepolitik hören, widerspricht. Und dieser Schluss ist: Kohle und Atom schaden der Versorgungssicherheit, Erneuerbare und Gas nutzen der Versorgungssicherheit, beziehungsweise im Fall der Erneuerbaren sind Versorgungssicherheit. Warum sage ich das? Erstens natürlich, Kohle und Atom sind selbst langfristig nicht sicher. Und ich glaube, das brauche ich hier nicht länger auszuführen. Die Uranressourcen sind begrenzt. Irgendwann zwischen 2026 und 2070 haben wir einfach kein Uran mehr, auch wenn wir die sogenannten MOCs, die Mischung aus Plutonium und Uran, mit einbeziehen. Mal ganz abgesehen von den Sicherheitsrisiken, von den sowohl von Terrorangriffen als auch die Umweltrisiken und Akzeptanzrisiken, die dauerhafte Nutzung der Atomenergie natürlich auch aus Sicherheitsaspekten in Frage stellen. Ähnlich bei Kohle. Wir sind jetzt schon zu 40% abhängig von Kohleimporten. Kohle ist zwar weit verfügbar, aber auch Kohle unterliegt enormen Preisschwankungen, und die, denen ist auch Europa unterworfen. Und die werden, wenn wir endlich einen wirklich ernstzunehmenden CO2-Preis kriegen, noch sehr viel stärker werden. Auch Gas ist begrenzt, ganz klar. Und wie groß die Gasressource tatsächlich ist an konventionellem Gas, ist schwer vorherzusagen. Oft werden Gasfelder zunächst unterschätzt, werden dann weiter hochkorrigiert. Zum Teil muss es aber auch runterkorrigiert werden, wie bei Russland. Klar ist, auch Gas kann nur als Brückentechnologie funktionieren, aus Klimagründen, weil es eine begrenzte Ressource ist und weil eben die unkonventionellen Gasvorräte wie die Gashydrate mit enormen ökologischen Folgen kämen. Das heißt, klar ist, Erneuerbare sind die einzige unendlich verfügbare Technologie. Und wir haben es gestern gehört, 100% Erneuerbare sind möglich und müssen möglich gemacht werden. Und das leitet mich zum zweiten Grund, warum Kohle und Atom einer Versorgungssicherheit, und nicht nur aus ökologischen Gründen abzulehnen sind, sondern warum sie auch einer Versorgungssicherheit im Weg stehen. Nämlich, wenn wir so ein sicheres Erneuerbaren-System entwickeln wollen, was vor allen Dingen auf dezentralen Technologien beruht, was eine hohe Flexibilität voraussetzt, weil eben der Wind nur weht, wenn er weht, und die Sonne nur scheint, wenn sie scheint. Das heißt, wir brauchen einen Technologiemix aus verschiedenen Erneuerbaren, die sich ergänzen, die verschiedenen Produktionsmustern folgen und die ergänzt werden durch den flexiblen Einsatz zum Beispiel von Wasserkraft oder von Biogas, die zusammen einen soliden und robusten Mix darstellen können. Atom und Kohle stehen dem diametral entgegen, weil es zentralisierte Technologien sind, die immer den gleichen Output haben, zumindest wenn sie halbwegs wirtschaftlich funktionieren wollen, und die mit der ganzen Struktur, die sie mit sich bringen, die Erneuerbaren hindern oder den Übergang zu einem solchen flexiblen System, das die Erneuerbaren brauchen, hindern. Gas dagegen ist komplementär zu Erneuerbaren, weil es eben flexibel ist. Und da muss ich Herrn wirklich zustimmen. Gas kann deshalb als Brückentechnologie und muss als Brückentechnologie fungieren, weil wir einfach gar keine andere Option haben, als das Gas zu nutzen. Wenn wir diese Technologieperspektive in Betracht ziehen, dann ergeben sich daraus drei Kriterien für die EU-Energieaußenpolitik oder drei Hauptlinien. Und eins wäre eindeutig der klare Fokus auf Erneuerbare und Effizienz, und zwar sowohl in der europäischen Innenpolitik als auch in der Außenpolitik, um eben den Kampf um Ressourcen wie Gas so weit wie möglich abzumildern und die begrenzten Ressourcen, die wir haben und die wir hoffentlich noch nicht mal alle nutzen aus Klimagründen, einzuschränken. Im Moment sehen wir dazu erste Ansätze. Die Erneuerbaren-Richtlinie mit dem 20%-Ziel, das Herr Vinoir auch genannt hat, ist zum Beispiel ein Schritt in diese Richtung, auch in der Außenpolitik, aber eine klare Linie ist da noch nicht zu sehen. Wenn wir uns mal die Europäische Investitionsbank angucken, da sind 2008 2,2 Milliarden Euro in Erneuerbare geflossen, aber mehr als doppelt so viele, 5 Milliarden in fossile Brennstoffe. Das heißt, da brauchen wir eine klare Linie, Und das führt mich auch zu einem zweiten Kernelement, das wir für eine europäische Außenpolitik, Energieaußenpolitik bräuchten und das brauchen, und das ist das Streichen sämtlicher Subventionen für fossile und atomare Brennstoffe. Ich glaube, das brauche ich nicht weiter auszuführen, sondern konzentriere mich lieber auf das dritte Element einer europäischen Energieaußenpolitik, und das sind die Kooperations- und Lieferbeziehungen. Und das ist zugegeben wahrscheinlich der komplexeste Punkt. Erstmal, wenn wir uns Kohle und Atom angucken, ist die Antwort ganz klar: Wir müssen aus den Importen so schnell wie möglich aussteigen und versuchen, das Ganze umzuwandeln in positive Kooperation für Effizienz, für Erneuerbare, für Technologietransfer. Ähnlich sieht es beim Öl aus, wo wir das vor allen Dingen ja im Wärme- und Transportsektor eingesetzt wird und wo wir durch Effizienz enorm viel machen können, um vom Öl loszukommen und dann schließlich die letzten Reste oder zum Beispiel im Transportsektor durch einen Umstieg auf die Schiene und dann die letzten Input-Ressourcen, die wir noch brauchen, gut durch Erneuerbare decken können, sowohl im Transport als auch im Wärmesektor. Bleibt die Gasfrage. Und Gas werden wir, auch wenn wir 100% Erneuerbare anstreben, zumindest in den nächsten 10, 20 Jahren, was die Importe betrifft, stabil halten müssen. Das heißt, da ist es verständlich, dass europäische Länder eine Diversifizierung anstreben, Transportwege anstreben, was auch dem auch Greenpeace nicht entgegensteht prinzipiell. Wichtig ist, dass wir dabei natürlich immer die Perspektive haben, das ist eine Brückentechnologie. Investitionen werden gemacht, um 10, 20, vielleicht 30 Jahre weiter Gas zu liefern. Irgendwann brauchen wir das nicht mehr. Und natürlich, um diese Gasnutzung oder diese Infrastruktur, die wir brauchen, dazu vernünftig zu nutzen, ist europäische Kooperation von enormem Vorteil. Und Herr Vinoir hat es erwähnt, die Gasverordnung, die morgen im Parlament abgestimmt wird, kann zum Beispiel ein Schritt in die Richtung sein. Und ich möchte es nochmal nennen, die Ostsee-Pipeline, weil das Beispiel einfach so klar ist. Das ist genau das Beispiel, wie man solche Infrastruktur besonders teuer und besonders unproduktiv gestalten kann, wenn nämlich diese Pipeline durch die Ostsee läuft, anstatt sie direkt an die baltischen EU-Länder anzukoppeln und durch das EU-Territorium laufen zu lassen. Als letzter Punkt, das natürlich, und damit komme ich auch wieder auf Ihre Frage zurück, Herr Kaufmann, was bedeutet das für die internationalen Beziehungen und für die Energiebeziehungen? Und da ist klar, wenn wir so eine erneuerbare Struktur anstreben und gleichzeitig Gas als Brückentechnologie nutzen, dann heißt das nicht, wir isolieren uns, sondern dann heißt es, wir müssen kooperieren. Natürlich sind die Erneuerbaren größtenteils lokal verfügbar und es macht auch Sinn, sie da zu nutzen, direkt wo sie sind und zum größten Teil eben dezentral uns zu versorgen. Aber das heißt einerseits, um die Gasressourcen sicherzustellen, müssen wir Maßnahmen, wie Herr Sarrazin sie genannt hat, Effizienzförderung in Russland vorantreiben, damit die Gasressourcen da genutzt werden können, wo sie nicht kurzfristig deplatziert werden können. Das heißt aber auch, wenn wir tatsächlich diese Vision anstreben, dass wir, um die Erneuerbaren so schnell wie möglich entwickeln zu können, international kooperieren müssen, um eben die Technologieentwicklung voranzutreiben, um auch in anderen Ländern die Ausbreitung von Erneuerbaren schaffen zu können. Und nicht zuletzt natürlich die Frage der Interkonnektoren, der Strommarktvernetzung, die innerhalb Europas enorm wichtig ist, um die fluktuierenden erneuerbaren Ressourcen ausbalancieren zu können. Wenn der Wind in der Nordsee gerade nicht weht, dann weht er wahrscheinlich im Mittelmeer oder andersrum, zumindest scheint da dann wahrscheinlich die Sonne. Und da gibt es ja auch Daten zu. Also das ist mit dieser Vernetzung brauchen wir wesentlich weniger Speicherkapazität, können wir die erneuerbaren Versorgung wesentlich günstiger bereitstellen. Und dann geht es natürlich auch zu unseren europäischen oder auch nordafrikanischen Nachbarn. Und da hat Herr Sarrazin das Desertec-Projekt angesprochen. Langfristig kommen wir wahrscheinlich gar nicht darum herum und wollen wir ja auch gar nicht, so eine Vernetzung herzustellen. Kurzfristig ist es allerdings deshalb mit Vorsicht zu genießen, weil natürlich im Moment diese erneuerbaren Versorgung noch nicht da ist. Noch nicht in Nordafrika und auch hier noch nicht. Wenn wir jetzt nach Nordafrika kommen und sagen, wir stellen da einzelne Wüstenstrom- oder Solarstromprojekte hin und exportieren das dann alles nach Europa, dann ist von Versorgungssicherheit auch nicht mehr viel über, weil die Nordafrikaner sich, glaube ich, herzlich bedanken werden, wenn sie selber immer noch keine Stromversorgung haben und sämtlicher Strom nach Europa fließt. Das heißt, da müssen wir erstmal einen Ansatz haben, wie können wir Erneuerbare in der Region nachhaltig entwickeln. Wieder eine Forderung an die EU-Energieaußenpolitik, da zu helfen und dazu beizutragen, dass Erneuerbare sich auch dort entwickeln können. Wenn wir dann Überschüsse haben, dann können wir tatsächlich über Exporte nach Europa sprechen. Kurzfristig, und damit möchte ich abschließen, wird es hoffentlich, denke ich, auch nachher in der Desertec-Arbeitsgruppe noch angesprochen. Es sind natürlich im Moment auch einige Atompläne in Ländern wie Algerien, Tunesien, Marokko unterwegs, die auf diese Netze ebenso angewiesen sind, weil die Netze in den nordafrikanischen Ländern viel zu schwach sind, um Atom zu verkraften. Das heißt, die haben auch ein Interesse an Netzen nach Europa. Auch deshalb müssen wir diese Verbindung im Moment mit Vorsicht genießen.
Vielen Dank. Ich würde gerne nun in einer zweiten Runde hier am Tisch Ihnen die Gelegenheit geben, natürlich das zu kommentieren, was jeweils die anderen Panelisten gesagt haben. Ich würde Sie aber bitten, sich vielleicht auf 3 Punkte zu fokussieren. Zum einen ist natürlich hochgekommen die Frage des zukünftigen Energiemixes einer europäischen Energiepolitik. Auch wenn wir hier über Energieaußenpolitik sprechen, ist es untrennbar miteinander verbunden. Also aus Sicht zum Beispiel von Monsieur Winwal, ein langjähriger Experte zum Thema Versorgungssicherheit. Wenn Sie selbst nicht nur die politischen Widerstände und Interessen heute sehen, sondern sagen, aus Sicht der Kommission, wie soll die Strategie aussehen in Richtung Versorgungssicherheit? Sie haben Frau Thies gehört, was sie vorschlägt. Wie läuft die Diskussion in der Kommission? Zweite Frage, Gas als Brücke. Was bedeutet das konkret? Sie kennen alle die Diskussion über die Pipeline-Projekte, die würde ich jetzt gerne hier eher außen vor halten. Aber wie lange soll diese Brücke reichen? Gibt es bei Gazprom irgendwelche Überlegungen für die Zeit nach 2030 oder gar 2050? Ich weiß, so nach meiner auch nicht ganz oberflächlichen Russlandkenntnis ist langfristige Planung nicht etwas, was man allzu intensiv betreibt, aber dennoch gibt es Unternehmensstrategien für die Zeit nach 2030. Und dritte Frage, Energieeffizienz in der Außenpolitik, in der EU-Außenpolitik. Ist das nur ein frommer Wunsch oder ist es schon Realität oder Realität der nahen Zukunft? Welche Rolle spielt Energieeffizienz tatsächlich in der europäischen Energieaußenpolitik? Herr Winwar, möchten Sie noch mal beginnen?
Yes, thank you very much. I think
dealing with the energy mix in the EU for a while, I may see that there is no silver bullet today. There are a lot of variables, and nobody can say you may put all the eggs in the same basket, including on renewables, because I am dealing with the North Sea offshore grid and also the Mediterranean ring. It's quite clear that if you wish to tap the wind offshore, the solar power, you need to create the huge number of interconnections. So the major challenge there will be interconnections. And it is not an interconnection to be built in one country. It is an interconnection which will interconnect 10 countries in the North Sea, for instance. In the Mediterranean, I don't tell you. It is a nightmare. Because in addition, there is a contradiction, and I say that to my neighbor here, that what is the most difficult to build today? It's an overhead line. And it takes 15 years sometimes to have an overhead line. And if it's easy to have a wind farm in the middle of the North Sea, having the connection subsea is still okay. But once you are on the onshore, there you face problems. And I may tell you there are a number of bottlenecks onshore, in Europe, in Germany, in Czech Republic, in Slovakia, in Austria, everywhere, which is making this dream of wind offshore a nightmare. And there we need to align clearly the positions, I think. And it's very important. If you wish really to develop renewables, you have to accept that there are also some aspects which are very important about infrastructure and this interconnection. I may tell you there is a study being made at the moment saying 100%, no, 80% renewables in 2050 with the impact in terms of the need for interconnection. It's just to give you an example. It means 10 times more interconnection between France and Spain, for instance, if you wish to tap the possibilities which exist in the Mediterranean. 10 times. We have struggled for 15 years to have a 1,000 megawatt interconnection between France and Spain in the Pyrenees. And we had a European coordinator to deal with that for 1 year to have finally an agreement between Mr. Sarkozy and Mr. Zapatero to have the green light and the political acceptance. It's not yet built. We have put in the recovery plan 175 million or even more to make it feasible. But this is the challenge. So I think that really we need to be consistent. That's why when we are talking about timing, you need to integrate all this. And then comes the security of supply concern. You cannot take the risk vis-à-vis the population to have a nice project, a nice target. And that is the problem we have today when we are dealing with targets. And all those who have to implement these targets in reality by building power generation and interconnection tell you, well, you have a timing problem. I think this is absolutely essential to factor in any type of approach, because the last thing which any politician could afford is that tomorrow there is a problem of supply of electricity to the households, or you have such weaknesses in your interconnections that you have blackouts and things like that. We have had some blackouts already in 2006, in 2003 in Italy, in 2006 in Germany. So this is something which is known, and we know where the weaknesses are. There is a huge work to be done there, and that is security of supply and reconciling or nice ideas, and I'm absolutely in favor of renewables, but I see dealing with interconnections, I tell you, this is a major challenge, not to underestimate. It's absolutely key. Then gas, of course, has a lot of advantages. Indeed, less CO2. It is good to combine with renewables. It is cheaper investments. If you have a CCGT of 400 megawatts, which may well go with wind and other renewable sources, the investment is 200, 300 million euro, which is feasible. So, but the price of gas will be an issue, and of course there is a lot of plans today to build power generation from gas, and that is where the development of gas is seen by Gazprom and others. So gas will be there, I think, with us for a longer time than 2030. And this will also be, if not, there will not be diversification of routes and source of gas, which we want for our security of supply, because you invest in infrastructure for 50 years or 40 years. So there is also there a big challenge to see, and this is very important. Then energy efficiency in EU energy policy. It's everywhere. In the EU-Russia dialogue, and I want to say we have no anti-Russian policy in the EU, absolutely not. But it's true that the enlargement in 2004 has created a new situation where the western side of Europe had not the same relationship with Russia than the eastern side. And in terms of energy, it was also quite different. When western side was well diversified, the eastern side was completely dependent on one single supplier, which was, of course, Gazprom and Russia. And this situation, we are trying to deal with it for 5 years. That is where the solidarity world is coming in, where Nord Stream has done a lot of damage in this relationship because it was seen as an agreement above the heads of all the new member states of the EU. And that was not, of course, not a very good case. And I think the damage now is repaired to a large extent. but it means that we need to integrate our 27 member states all together and to factor in their legitimate concerns of security of supply if they have only one entry point and only one single supplier. And energy efficiency is everywhere in our dialogues with Russia. This is probably the team which is working best. It's very difficult to discuss about the principles which are in the Energy Charter Treaty when we are dealing with gas, but when we are dealing with energy efficiency, we have a group of work between EU and Russia which is working very well on concrete projects on energy efficiency. And this is also the case with the Gulf Cooperation Council, for instance. We have a working group on gas with the Gulf Cooperation Council, that is Qatar and Bahrain and so on, but also energy efficiency. These countries are now quite aware that energy efficiency is the first fuel. What they save there will help them maybe to sell more, and Russia now is quite convinced about that. They will sell more gas, or at least they have more gas available for export. And that is a win-win situation. So I think energy efficiency today is not anymore a problem. And this is in all our dialogue with China, with India, with Brazil, with US, with everybody, we discuss energy efficiency in the soft foreign policy we have at the moment, which is a memorandum of understanding between the EU and these countries, and dialogue which are taking place at the technical level. Technologies are very important, and they, of course, we have possibilities with the framework program of research and development at the EU level also to deal with these countries and to have joint projects and so on. So this is absolutely essential, and we do it, and we do it more and more. And I think that I will not list all the dialogue we have at the moment and the content, but I may tell you, it's very impressive.
Vielen Dank. Herr Wölke, vielleicht können Sie direkt aus Ihrer Sicht einmal kommentieren, welche Probleme hat Gazprom denn mit der EU? Damit wir jetzt nicht nur über das Schönwetter reden, es gibt sehr schwierige Verhandlungen zu der Energiecharta. Und mich würde interessieren, wie gestaltet sich denn aus der Sicht von Gazprom das Verhältnis zu den Ostmitteleuropäern, die ja so aus politischen Erfahrungen, aus historischen Erfahrungen so viele Probleme haben mit der Vorstellung, weiterhin vor allen Dingen von russischem Gas abhängig zu sein? Das ist die eine Frage, und die andere Frage, die wiederhole ich, die Strategien von Gazprom in fernerer Zukunft.
Ja, vielleicht fangen wir kurz mit der letzten Frage an, die Sie gestellt haben. Da hat Herr Vignoir, glaube ich, schon die richtige Antwort gegeben. Wir glauben, dass bis 2030 alles auf erneuerbare Energien zu setzen ein sehr ambitioniertes Ziel ist. Wir persönlich glauben, dass der Energiebedarf Westeuropas steigen wird. Das sagen jedenfalls unsere Forschungsergebnisse, nicht nur unsere, sondern auch die von westeuropäischen Energieinstituten. Und deswegen glauben wir, ist, wenn man das mit dem Klimaschutz ernst meint, das hat auch die Kollegin von Greenpeace schon gerade festgestellt, ist Gas eigentlich der komplementäre Brennstoff, den man braucht, um tatsächlich diese ganzen Probleme, die Herrn Vignoir auch gerade erwähnt hat, zu lösen. Das heißt, wir sind relativ zuversichtlich, dass unsere Verträge über das Jahr 2030 noch hinauslaufen. Im Übrigen, und das habe ich vorhin erwähnt, hat Gazprom großes Interesse an Versorgungssicherheit, weil zum Beispiel unsere Verträge, die wir mit französischen Unternehmen abgeschlossen haben, mit italienischen und deutschen, weit über das Jahr 2030 hinausreichen. Und auch das vielleicht als kurze Bemerkung, dass die Nord Stream Durchleitungsmengen, die in der Endausbaustufe bei 55 Milliarden Kubikmeter liegen werden, alle schon kontrahiert sind bis zum Jahr 2030. Übrigens, gestatten Sie mir vielleicht noch eine Bemerkung. Wir als Gazprom, das möchte ich sagen, sind ein Wirtschaftsunternehmen, und natürlich liefern wir unser Gas dahin, wo es am meisten verbraucht wird. Und das ist in der Tat, sind nicht die baltischen Staaten, sondern Westeuropa, weil der Energiebedarf da wesentlich höher ist. Und ich glaube, wir committen uns auch dazu, zu der Energiesicherheit, dass es erstmalig eine direkte Verbindung zwischen Russland und Deutschland bzw. den westeuropäischen Staaten gibt, die hohen Gasbedarf haben und die dann in Zukunft auch, wenn es dann soweit sein wird, die Stockmann-Felder direkt anzapfen kann und das Erdgas direkt dahin bringt, wo eben nun die meisten Menschen in der EU leben. Das vielleicht als kurze Zwischenbemerkung noch zur Nord Stream. Zu Ihren anderen Fragen, natürlich macht sich Gazprom auch Gedanken darüber, wie es weitergeht und was man tun kann und was man tun muss, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. Nun habe ich vorhin schon erwähnt, dass Russland ja in der komfortablen Situation ist, nicht nur die EU als Nachbar zu haben, sondern auch noch andere Länder. Die Verbindungen nach Indien und China sind auch nicht so weit weg und sind noch nicht weiter weg als die EU. Dennoch sind fast 90% oder fast 95% aller Pipelines momentan, die Gazprom betreibt, auf Westeuropa ausgerichtet. Das ist keine Bedrohung, sondern das ist eine Energiesicherheit, die Europa dadurch hat. Aber dennoch, und Sie kennen die Industrialisierung von der Volksrepublik China, jeden Tag wird ein neues Kohlekraftwerk im Übrigen gebaut und der Energiebedarf von der Volksrepublik China wird weiter wachsen. Insofern sind wir auch zuversichtlich, dass wir unseren Gasexport auch noch in andere Teile dieser Welt absichern können. Vielleicht ein Aspekt noch dazu, zu der Problematik Pipelines. Ich glaube, dass Pipelines auch eine Verifizierung der Versorgungssicherheit ist, wenn Sie, ich weiß nicht, ob Sie das Thema LNG hier schon mal angesprochen haben, wenn Sie die Verflüssigung von Gas und die verflüssigten Gasmengen über Schiffe transportieren, dann stellt sich erstens ein Problem tatsächlich der Energieeffizienz. Macht das tatsächlich Sinn, erst Gas vom gasförmigen Zustand in einen flüssigen zu verwandeln und anschließend wieder vom verflüssigten Zustand in einen gasförmigen zu verwandeln? Da verlieren Sie mich ein Drittel der Energie. Ob das klimaschutztechnisch jetzt der brillant letzte Schluss ist, ist die erste Frage. Die zweite Frage, die man dann noch haben kann, ist in der Tat, wenn Sie Energie per Schiffe transportieren, dann ist es auch immer noch möglich, einen Tag vor Einlaufen in einen Hafen die Richtung zu ändern. Eine Pipeline liegt, und das ist auch festgestellt worden, über mehrere Jahrzehnte. Das sind Infrastrukturmaßnahmen, die unendlich viel Geld kosten und die finanziert sind und die natürlich sich auch nur dann rechnen und tragen, wenn man sie über einen langeren Zeitraum auch ausnutzt. Insofern ist das auch der Beitrag von uns, von Gazprom, in solche Pipelines zu investieren, übrigens nicht ohne westeuropäische oder europäische Partner. Denn Sie wissen, auch bei der Nord Stream ist nicht nur Gazprom beteiligt, sondern sowohl holländische Firmen, französische Firmen, zwei große deutsche Firmen. Insofern, glaube ich, machen wir damit deutlich, dass Gazprom nicht das Interesse hat, hier irgendjemand unter Druck zu setzen oder den Hahn abzudrehen, sondern das ganze Gegenteil davon ist der Fall. Was die osteuropäische Situation anlangt, muss man, glaube ich, nicht naiv sein, um festzustellen, dass wir natürlich auch darum wissen, dass die Geschichte ihre Folgen gezeitigt hat. Und natürlich ist die europäische Teilung und die Problembehaftetheit mit ein paar osteuropäischen Ländern problematisch. Das gebe ich offen zu. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Länder, mit denen wir sehr gute Übereinkünfte erzielt haben und denen das russische bilaterale Verhältnis zu diesen Ländern hervorragend funktioniert. Und wie gesagt, ich hatte vorhin angesprochen, die Türkei. Die Türkei zum Beispiel ist ja nun über jeden Zweifel erhaben, bezieht 85% ihrer Gasimporte aus Russland. Und da gibt es überhaupt keine Probleme zwischen Russland und der Türkei. Im Gegenteil, wir werden unsere Lieferungen in die Türkei noch erheblich erweitern. Und es gibt übrigens, und damit leite ich über vielleicht zu dem Thema, was wir mit der EU haben, auch keine Probleme, wenn Gazprom den Wunsch hat, in den Endkundenmarkt zu gehen. Das sieht in Westeuropa ganz anders aus. Wir sehen uns seitens der EU, muss man ganz deutlich sagen, behindert in unseren Aktivitäten. Das gibt kartellrechtliche Vorstöße, das gibt Third Energy Package, möchte ich da nur erwähnen, die Anti-Gazprom-Klausel, die uns natürlich in der Tat in den letzten Jahren davon abgehalten hat, auch weiterhin intensiv in Europa zu investieren, was wir schade finden, weil wir glauben, gerade der Zusammenhang zwischen Energieexporten und Importen macht es eigentlich noch wahrscheinlicher, dass es zu keinen Lieferengpässen kommt, wenn auch außereuropäische Energielieferanten tatsächlich Endkundenmärkte in Westeuropa bedienen können. Und wir glauben auch, dass es dem Wettbewerb gut tun würde, wenn dieses passiert. Das vielleicht als kurze Anmerkung.
Vielen Dank. Frau Thies, vielleicht können Sie noch mal kommentieren, den Albtraum auf Interconnections, ja? Also die Frage, wir malen ein schönes Bild an die Wand und sind uns der Konsequenzen nicht bewusst in Bezug auf Infrastruktur und die ganzen Stromleitungen, die tatsächlich dafür errichtet werden müssen. Gegen welchen Widerstand will man das eigentlich durchsetzen und in welcher Zeit?
Gut. Es ist richtig, wir brauchen mehr Netze, um die Erneuerbaren zu integrieren, ganz klar, um die Strommengen interkontinental und sogar bis Nordafrika ausgleichen zu können. Allerdings, wenn wir auf die bestehende Netzstruktur gucken, die tatsächlich schon ziemlich groß und ausgeweitet ist, dann ist das, was wir zusätzlich brauchen, gar nicht mehr so groß. Und dazu hat Greenpeace eine Studie auch gemacht, die wir im Februar veröffentlicht haben. Das ist der erste Teil einer sehr viel detaillierteren Studie, die wir wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte rausbringen werden. Was für Netze brauchen wir, wenn wir 90% Erneuerbare im Stromsektor haben wollten? Wir haben hier 90% als die Berechnung angelegt. Die nächste Studie wird auf 100% laufen, aber wahrscheinlich wird im Endeffekt die Zahl der Interkonnektoren ähnlich aussehen. Und da sieht es so aus, dass wir innerhalb Europas bis zu 11 neue Interkonnektoren brauchen würden. Und dann langfristig, wahrscheinlich nach 2030, etwa 4 Interkonnektoren nach Nordafrika. So ein Interkonnektor ist natürlich recht groß. 11 hört sich nicht so viel an. Da ist Arbeit zu tun. Und um da die Effekte zu minimieren, gibt es natürlich die Möglichkeit, und es sollte auch gemacht werden, diese Kabel unter der Erde zu verlegen und keine Überlandleitungen zu bauen. Damit sind die Widerstände schon mal geringer und auch die Umweltwirkungen sind geringer. Das heißt, ja, wir brauchen Netze, wir können aber die Zahl dieser Netze, die wir brauchen, stark minimieren, wenn wir zum Beispiel die Erneuerbaren auch strategisch platzieren. Und das heißt, dass vielleicht die Windressource in Großbritannien besser ist als in Deutschland, aber vielleicht ist es trotzdem günstiger, trotzdem Wind auch in Deutschland zu bauen, und das machen wir ja auch, weil sich das Netz technisch besser integrieren lässt und unterm Strich die Kosten doch geringer sind. Das heißt, einmal können wir dadurch minimieren, durch die intelligente Nutzung von Speichertechnologie, wo sie günstig verfügbar ist, zum Beispiel wenn wir auf die Wasserspeicher in Norwegen zurückgreifen. Und die bleibenden Netze und die Verbindungen, die wir tätigen müssen, sind dann nicht mehr ganz so gewaltig, wie sich das anhört, wenn man wirklich nur auf die Netze guckt und alles andere außer Betracht lässt.
Vielen Dank, Frau Thies. Manuel, Herr Winwar hat schon angesprochen, die großen politischen Risiken, die für politisch Handelnde im Bereich der Energiepolitik liegen. Man kann sich blamieren auf der einen Seite, wenn man zu fossil agiert vielleicht. Und man kann sich mit Sicherheit blamieren und seine politische Karriere riskieren, wenn man die Versorgungssicherheit aufs Spiel setzt. Wo sind also die politischen Stellschrauben, die politischen Herausforderungen, die man tatsächlich drehen kann, die man wirklich angehen kann in den nächsten Jahren?
Also ich glaube, das Erste ist, dass man aus diesen Beispielen lernt, wie viel politischen Schaden es anrichtet, wenn man eine europäische Energiesolidarität entwickelt und gleichzeitig sozusagen nationale Interessen durch rein bilaterales Handeln macht. Das ist nicht nur Nord Stream, es gibt ja viele Beispiele. So. Das Zweite ist, dass man aus meiner Sicht einerseits immer im Auge behält, sozusagen die Ressourcenwettläufe, die außenpolitisch stattfinden. Also China ist genannt worden als Beispiel, Indien ist genannt worden als Beispiel. Die Begrenzung der Ressourcen ist hier auch diskutiert worden. Aber dass man versucht, das sozusagen aus meiner Sicht positiv zu wenden. Das haben wir jetzt ja auch schon besprochen. Dass man versucht zu sagen, wo können wir als Europäische Union besondere Angebote machen. Vor allem im Bereich Energieeffizienz und zweitens im Bereich Erneuerbare. Und das Dritte ist aus meiner Sicht, das gilt sozusagen spezifisch für das Verhältnis zu Russland, dass man dieses Stichwort der gegenseitigen Abhängigkeit tatsächlich ernst nimmt. Also diese Anti-Gazprom-Debatte ist schon deswegen, also ich bin kein Freund von Gazprom oder so, ja, ich bin sozusagen bekennender Oppositionsunterstützer in Russland, ja, aber trotzdem ist Gazprom schon deswegen kein Feindbild, weil sie im selben Boot sitzen. Also Gazprom ist von, oder Russland ist von Westeuropa abhängig und wir sind von Russland abhängig. Das ist eigentlich eine Situation, die an sich nicht so schlecht ist, wenn beide voneinander abhängig sind. Und darum, dass man sozusagen Probleme gemeinsam angeht. Und ich glaube, dass man da mit diesem Stichwort, was Steinmeier mal geprägt hat, Modernisierungspartnerschaft, klingt so ein bisschen ausgelutscht, aber dass man da viele Potenziale sozusagen öffnen kann, die dann auch den östlichen Mitgliedstaaten wiederum sozusagen passen, ja, weil auch dort zum Teil ungenutzte Potenziale sind.